I can't breathe. Ich bekomme keine Luft. Erinnern Sie sich an diesen Satz? Nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 wurde er zu einer weltweiten politischen Parole. Nun ist in England der 18-jährige Henry Novak gestorben. Auch er wurde von der Polizei gefesselt. Auch er sagte, ich bekomme keine Luft. Doch Medien und Politik schweigen. Denn Novak war weiß und sein Mörder nannte ihn einen Rassisten. Jetzt sorgt der Fall für Empörung. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, immer mehr Unternehmen geraten in die Krise. Doch Politiker fordern von der Wirtschaft noch mehr Einsatz für unsere Demokratie. Und im Interview des Tages die niederländische Aktivistin Eva Vladinger-Bröck. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum Schwerpunkt des Tages kommen und damit zum Skandal um den Mord an Henry Novak, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Der baupolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Hendrik Bollmann, hält an seiner umstrittenen Forderung fest, den Immobilienerwerb von politisch missliebigen Personen stärker zu kontrollieren. Wie die Bild-Zeitung berichtet, erklärte der Politiker, Kommunen dürfen nicht tatenlos zusehen müssen, wenn Extremisten Immobilien erwerben, um ihren Einfluss vor Ort auszubauen. Für solche Fälle fordert er ein kommunales Vorkaufsrecht. Städte und Gemeinden sollen also Immobiliengeschäfte verhindern können, wenn sie den Käufer für einen Extremisten halten. Ein entsprechender Vorstoß war zuvor im Bundeskabinett gescheitert. Nun will SPD-Politiker Bollmann das Vorhaben auf parlamentarischem Weg doch noch durchsetzen. Die KI-gestützte Auswertung von Überwachungskameras könnte zu einem großflächigen Kontrollsystem führen, ohne nennenswerten Sicherheitsgewinn. Darauf hat der Computerexperte Matthias Marx vom Chaos Computer Club vor dem Berliner Abgeordnetenhaus hingewiesen. In einer Anhörung des Innenausschusses verwies Marx auf ein Pilotprojekt in Hamburg. Seit dem Einsatz KI-gestützter Videoüberwachung am Hansaplatz habe das System rund 1400 Vorfälle gemeldet. Doch lediglich 11 davon seien von der Polizei als tatsächlich relevant eingestuft worden. Der Informatikingenieur erklärte dazu wörtlich, 99% der Hinweise haben keine Rolle gespielt. Dem aus seiner Sicht äußerst begrenzten Nutzen stehe ein erhebliches Risiko gegenüber. So sei unter anderem unklar, wie lange die erfassten Daten gespeichert werden und wofür sie künftig verwendet werden könnten. Trotz dieser Kritik plant auch Berlin, ab Herbst ein vergleichbares System einzusetzen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen die Geburtenzahlen seit dem Jahr 2022 deutlich zurück. In allen drei Ländern haben sie inzwischen historische Tiefstände erreicht. Auffällig ist dabei der Zeitpunkt. Der Geburtenrückgang setzte etwa ein Jahr nach Einführung der Covid-Impfstoffe ein. Über diesen Zusammenhang wird nach Ansicht von Kritikern kaum öffentlich diskutiert. Anders der Schweizer Gesundheitsökonom Professor Dr. Konstantin Beck. Er hat die Entwicklung der Geburtenzahlen in mehreren Ländern untersucht und kommt dabei zu weitreichenden Schlussfolgerungen. Mehr dazu erfahren Sie morgen im exklusiven Gespräch von auf1-Chefredakteur Stefan Magnet mit Professor Konstantin Beck. Es sind Bilder, die schockieren. Britische Polizisten betreten einen Tatort, an dem der 18-jährige Henry Novak niedergestochen wurde. Doch statt dem Schwerverletzten zu helfen, legen die Beamten dem Opfer Handschellen an. Zudem machen sie sich über ihn lustig. Der Täter, Vikram Digwa, hatte behauptet, von Novak rassistisch beleidigt worden zu sein. Er gehört der Religionsgemeinschaft der Sikhs an. Seine Familie stammt vermutlich aus Indien. Wenig später erliegt Henry Novak seinen Verletzungen. Die Tat ereignete sich bereits im Dezember in Southampton an der Südküste Englands. Am Montag wurde Digwa zu lebenslanger Haft verurteilt. Gleichzeitig wurden die Aufnahmen der Bodycams der beteiligten Polizisten veröffentlicht. Sie lösten einen öffentlichen Aufschrei aus, denn erst jetzt wurde das Verhalten der Beamten bekannt. Zudem existiert eine Audioaufnahme. Darauf ist zu hören, wie Novak sagt, I can't breathe, also ich bekomme keine Luft.
Oh, I can't breathe.
Put the hand in the cuff, mate.
Yeah.
This is like...
Das Verhalten der Polizei und insbesondere die Worte "I can't breathe" erinnern viele Menschen an einen anderen Fall. Den Tod von George Floyd im Mai 2020. Dazu zählt auch Nigel Farage, Vorsitzender der Oppositionspartei Reform UK. In einem Video erklärt er:
Does this remind you of the George Floyd case just a few years ago?
Erinnert Sie das an den Fall George Floyd vor einigen Jahren im mittleren Westen Amerikas? Innerhalb von 24 Stunden danach wurden Denkmäler vor dem Parlament beschmiert. Es gab einen Aufruhr von außergewöhnlichem Ausmaß, weil Floyd schwarz war. Und nun ist der Premierminister für diesen jungen Mann niedergekniet, so wie er es für George Floyd getan hat. Hat er? Zum Teufel, nein. Es ist fast so, als würde es niemanden kümmern, weil er weiß ist, und des Rassismus beschuldigt wurde.
Tatsächlich hatte auch Floyd wiederholt gesagt, dass er keine Luft bekomme. Sein Tod führte damals zu Protesten, die vielerorts in Gewalt umschlugen. Das Motto der Bewegung lautete Black Lives Matter. Auch in Europa, wie hier in Berlin, fanden zahlreiche Demonstrationen statt. Auffällig war damals, während viele andere Versammlungen wegen der Corona-Maßnahmen verboten, eingeschränkt oder mit Gewalt aufgelöst wurden, konnten die Proteste von Black Lives Matter stattfinden. Sie waren politisch erwünscht. Und heute im Fall Henry Novak: Die Berichterstattung in etablierten Medien fällt bislang äußerst spärlich aus. Bei Redaktionsschluss waren Berichte vor allem in der Bild-Zeitung und in der Schweizer Weltwoche zu finden. Andere Medien, darunter der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung oder die ARD, hatten den Fall offenbar nicht aufgegriffen. Ähnlich sieht es in den USA aus. So kritisierte Unternehmer Elon Musk, dass die New York Times den Fall mit keinem Wort erwähnt habe. Die britische Polizei räumte inzwischen ein, dass die Beamten möglicherweise Fehler gemacht haben. Die Polizisten seien vom Täter belogen und in die Irre geführt worden, lautet die offizielle Darstellung. Für Kritiker ist das wenig überzeugend, denn die Situation am Tatort sei offensichtlich gewesen. Henrys Vater Mark Novak schilderte öffentlich, was aus seiner Sicht auch die Polizisten hätten erkennen müssen.
Henry wurde mehrfach niedergestochen und als sich sein Brustkorb mit Blut füllte, versuchte er zu fliehen. Er wurde verfolgt, beschimpft und dabei gefilmt. Als die Polizei eintraf, lag Henry auf dem Boden. Er war noch einigermaßen in der Lage, sich aufzurichten, befand sich jedoch offensichtlich in schwerer medizinischer Notlage. Mit seinen letzten Worten sagte er den Beamten, dass er keine Luft bekomme. Er erklärte ihnen, dass er niedergestochen worden sei.
Mittlerweile und offenbar unter dem Druck der Öffentlichkeit äußerte sich auch der britische Premierminister Keir Starmer. In einer Stellungnahme auf X sprach er vom Horror der Messerkriminalität. Es sei richtig, dass die Beschwerdestelle IOPC das Verhalten der Polizei untersuche. Kritiker werten diese Erklärung jedoch als reine Pflichtübung, ohne Mitgefühl für das Opfer. Ohne jede kritische Auseinandersetzung mit der Ideologie des Antirassismus und dem Verhalten der Polizei. Viele Medien verschweigen diesen neuerlichen tragischen Fall, anders auf eins. Unterstützen können Sie unsere Aufklärungsarbeit unter www.auf1.tv/unterstützen. Die von der österreichischen Bundesregierung geplante Kürzung der Spritpreisbremse hat scharfe Kritik aus der Opposition ausgelöst. Die Grünen etwa warfen der Austroampel vor, bei den Bürgern zu sparen, statt die großen Ölkonzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnet die Maßnahme als, Zitat, keine echte Entlastung, sondern eine Verhöhnung jener Menschen, die tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind. Hafenecker fordert stattdessen die Abschaffung der CO2-Abgaben sowie eine Halbierung der Mineralölsteuer. Die sogenannte Spritpreisbremse war angesichts des Iran-Krieges eingeführt worden. Bis Ende Mai sah sie eine Senkung der Mineralölsteuer um lediglich 2 Cent pro Liter vor. Seit Juni wurde dieser Betrag nochmals reduziert auf nur noch 1,7 Cent pro Liter. Brisante Entwicklung beim österreichischen Rundfunk. Ein Bewerber um den Posten des Generaldirektors will die Wahl anfechten. Andreas Radl kündigte an, so wörtlich, die gesamte ORF-Chefpostenwahl zu Fall zu bringen zu wollen. Bereits jetzt hat Radl Beschwerde bei der Medienbehörde Com Austria eingelegt. Er wirft dem ORF eine rechtswidrige und intransparente Besetzung des Spitzenpostens vor. Der langjährige ORF-Mitarbeiter zeigt sich zuversichtlich, dass die Com Austria zu seinen Gunsten entscheiden könnte. Wörtlich sagt er, Zitat, sollte die ORF-Chefpostenwahl rechtlich nicht verhindert werden, dann droht im Herbst eine Spaltung des ORF. Nach Darstellung Radels könnten dann sogar zwei Personen Anspruch auf das Amt des Generaldirektors erheben. Ein von der Com Austria eingesetzter Amtsinhaber und ein vom ORF-Stiftungsrat gewählter Generaldirektor. Andreas Radel ist seit vielen Jahren für den ORF tätig und engagiert sich dort auch als Betriebsrat. Bei den Spannungen zwischen dem Westen und Russland rückt ein neues Thema in den Mittelpunkt. Drohnen, die in den Luftraum von NATO-Staaten eindringen. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Luftalarm im Baltikum. Vergangene Woche folgten Berichte über den Einschlag einer Drohne in der rumänischen Stadt Galați. Bilder zeigten das brennende Dach eines Wohnhauses. Die NATO und westliche Regierungen machten umgehend Russland für den Zwischenfall verantwortlich. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen widersprach Russland dieser Darstellung nun entschieden. Moskaus UN-Botschafter Wassili Nebenzia deutete an, der Angriff habe möglicherweise gar nicht stattgefunden. Die entsprechenden Meldungen dienten demnach dazu, die Spannungen weiter zu verschärfen.
Nach offiziellen rumänischen Angaben kam es in der Stadt Galați zu einem Einschlag, bei dem angeblich eine russische Geran-2-Drohne das Dach eines Wohngebäudes getroffen haben soll. Die Sprengladung einer solchen Drohne enthält etwa 50 Kilogramm Sprengstoff. Wenn eine solche Drohne, wie behauptet, tatsächlich das Dach eines Gebäudes getroffen hätte, wären die Folgen nicht auf den von den rumänischen Medien gezeigten Brand beschränkt geblieben. Das Dach wäre vollständig zerstört worden.
Dagegen versuchte der ukrainische UN-Botschafter Andriy Melnyk, die Vorwürfe gegen Russland weiter zu verschärfen. Er sprach von einer gezielten Attacke auf Rumänien und damit auf die gesamte NATO. Eine Darstellung, die selbst Rumäniens Außenministerin Oana Silvia Toiu in dieser Form nicht übernahm. Es gehört zu den wichtigsten Plattformen, auf denen Politik, staatsnahe Verbände und Unternehmen gemeinsam auftreten. Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum, kurz OWF. Bis zum heutigen Dienstag fand das jährliche Treffen im Kurort Bad Saarow östlich von Berlin statt. Vor allem Vertreter der Politik nutzten die Tagung, um die Wirtschaft an ihre Rolle innerhalb der politischen Agenda zu erinnern. So auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin, die vor Landtagswahlen steht, zitierte ausdrücklich die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau. Diese hatte unter anderem Kritik an sogenannten demokratischen Institutionen als wirtschaftsschädlich bezeichnet.
Politische Extreme sind eine Gefahr für konkrete Investitionsentscheidungen und das gesamte Wirtschaftsleben. Wer Zuwanderung vollständig stoppen will, bei der Energieversorgung zurück will in die 90er Jahre, wer das Vertrauen in demokratische Institutionen untergräbt und alles verspricht, gibt keine Antworten auf die Bedürfnisse ostdeutscher Unternehmen. Ich will mich bedanken für diese klare Haltung.
Ähnlich deutlich wurde die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser. Sie forderte von Unternehmen mehr Engagement, um die Bevölkerung von politischen Entscheidungen zu überzeugen. Wichtig sei,
dass wir genau in dieser Zusammenarbeit auch immer überlegen, wie können wir gemeinsam auch dafür sorgen, dass wir eine offene Gesellschaft bleiben, die das Bewusstsein schärft, auch in der Bevölkerung, dass wir nur gemeinsam, mit gemeinsamer Offenheit, mit gemeinsamem gegenseitigem Vertrauen uns resilient aufstellen können gegen die Herausforderungen international, dass wir eine starke Demokratie brauchen.
Widerspruch der versammelten Wirtschafts- und Verbandsvertreter gab es offenbar nicht. Wie geht es in Ungarn nach der Abwahl Viktor Orbáns weiter? Über diese Frage sprach auf 1-Reporter Roy Grassmann am Wochenende auf dem Remigrationsgipfel mit der niederländischen Aktivistin Eva Vladingerbrück. Gegenüber auf 1 zeichnet sie eine klare Prognose für die politische Zukunft Ungarns.
Hier haben wir die niederländische patriotische Aktivistin Eva Vladingerbrück. Wir hatten uns, ich glaube, das letzte Mal in Budapest getroffen bei der CPEC. Nun wurde ja Orbán abgewählt. Wie schätzen Sie jetzt die Lage, die derzeitige Lage für das rechte Lager in Ungarn ein?
Also ohne Viktor Orban schätze ich es nicht ganz gut ein eigentlich. Also ich glaube persönlich nicht, dass Mark ja seine, dass sein Wort wirklich wahr ist, wenn es geht um Immigration zum Beispiel. Er hat gesagt, dass er das nicht ändern wird. Aber man kann nicht sagen, okay, wir würden all das Geld von der EU und wir schützen unsere Grenzen. Es ist das eine Einzel oder das andere. Ich glaube nicht, dass es beides geht. Unter Orbán haben die Ungarn 1 Million Euro pro Tag gezahlt, Fine für die Immigrationspolitik. Und ich glaube nicht, dass sie damit weit gehen, wenn die auch sagen, oh, gebt mal das Geld. Das geht einfach nicht. Deswegen glaube ich, dass Mark ja entweder seine, was er versprochen hat, für Immigration loslassen werde, oder dass er das Geld von der EU nicht bekommt. Es ist das eine oder das andere.
Hätten Sie denn gedacht, dass Orbán abgewählt wird? Also, oder kam es eher überraschend?
Für mich war es überraschend, dass Magyar mit so ganz viel gewonnen hat. Dass er auch diesen Constitutional Majority zum Beispiel gewonnen hat, das habe ich nicht erwartet. Und das ist das Problem natürlich. Weil wenn die das haben, und das haben die, können die wirklich alles ändern und alles kaputt machen und zerstören, was Orbán aufgebildet hat.
Wie sehen Sie denn generell jetzt die CPEC in Ungarn? Wird es solch eine Veranstaltung in der Zukunft noch geben unter Magyar? Oder meinen Sie, dass diese CPEC-Sache jetzt Geschichte ist in Ungarn?
Das weiß ich wirklich nicht. Also ich glaube natürlich, dass Orbán weiterkämpfen wird. Wie er das machen soll und ob das dann noch mit CPEC Budapest so weitergeht, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht. Ich hoffe schon natürlich, aber vielleicht in eine andere, auf einen anderen Weg. Keine Ahnung.
Jetzt wollen wir natürlich nicht uns in der Vergangenheit aufhalten. Wir sind ja hier heute auf den 2. Remigration Summit. Wie beurteilen Sie die heutige Veranstaltung? Sie waren ja schon in Mailand dabei. Was sagen Sie heute zum 2. Remigration Summit?
Also ich fand das total elektrisch. Also das, was wir hier gesehen haben, diese Energie, die war ja total tastbar. All diese Leute haben Rede gegeben, die genau auf dem Punkt gewesen sind, die genau gesagt haben, was Europa braucht. Und ich persönlich habe versucht auch, um etwas anzufangen, das wirklich eine Änderung bewerkstelligen kann. Also nicht nur, okay, das hier ist das Problem und das hier müssen wir tun. Aber die Leute fragen, mit uns zu kämpfen und diese Save Europe Act zu unterschreiben und deswegen auch und damit auch die Änderung von den Europäischen Kommission zu abzuzwingen, wie man also eben das sagen kann.
Sagt Eva Wlanninger-Brück. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Übrigens, nach den gestrigen Nachrichten auf 1 erreichten uns einige Zuschriften. Wo sind unsere auf 1 Tassen geblieben? Auch diese bekommen gerade ein neues Logo. Doch wegen Lieferengpässen kommen sie erst nächste Woche an. In unserem Shop können Sie die beliebten neuen Sammlerstücke bereits vorbestellen. Denn die erste limitierte Auflage ist bereits auf dem Weg. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.